heißt, das hier ist größer als wir. Ich habe das im Gebet empfangen, das waren wir am Beten und dann kamen diese Worte ganz, ganz klar zu mir, wo ich das Gefühl hatte, dass Gott uns sagen will, das hier, das was hier in der Oase passiert, ist viel größer als wir. Das, was Gott durch uns tun will, ist viel größer als nur um uns zu segnen. Gott ist beschäftigt hier in dieser Gegend und es ist wirklich wunderbar, um zu sehen, was Gott durch uns und mit uns tun möchte. Lass uns noch zusammen beten. Herr Jesus, danke für deine Gnade, danke für deine Liebe, Herr. Wir danken dir, dass du auch heute Morgen zu unseren Herzen sprechen wirst. Herr, und ich danke dir, oh Gott, oh Herr, für deine Liebe und deine Güte. Herr, Heiliger Geist, spreche zu unseren Herzen heute Morgen, bitte ich, Herr, dass wir dein Wort hören können. Herr, und wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Predigen und nach der Predigt möchte ich einige Sachen weitergeben, das auch Bezug haben auf das Thema. Und ich habe es eben gesagt, wir sind in einer spannenden Zeit. Ich werde dann später ein bisschen mehr darüber erzählen. Aber das hier ist größer als wir und ich möchte heute sprechen über das, nur das, was aus Liebe gebaut wird, bestehen bleibt. Nur das, was aus Liebe gebaut wird, hat Bestand. Manchmal ist das, was wir bauen, ist nicht mit Liebe oder aus Liebe. Dankeschön. Wir können verschiedene Materialien benutzen, um unser Leben aufzubauen und auch um die Gemeinde aufzubauen. Und manchmal sind die Sachen, die wir benutzen, nicht wirklich gut. Vielleicht bist du verletzt worden oder und hast du Bitterkeit in deinem Herzen. Und statt dass du an der Beziehungen arbeitest, kommt diese Bitterkeit und diese Sachen kommen hoch, Hass oder sogar Apathie. Und die Sachen können machen, dass wir falsche Materialien benutzen, um zu bauen. Aber ich möchte heute wirklich sagen, nur das, was durch Liebe oder mit Liebe gebaut wird, das wird Bestand haben. Jesus hatte, bevor er in den Himmel ging, hatte er ein ganz, ganz wichtiges Gespräch mit seinen Jüngern, insbesondere mit Petrus, mit Simon Petrus. Denn die Zeit würde kommen, dass Jesus nicht mehr hier auf Erden sein würde. Und er wollte seine Jünger vorbereiten auf das, was kommen würde. Und wir wissen, was kam. Wir wissen, dass nachdem Jesus in den Himmel aufgenommen ist, dass die Jünger sich versammelt haben in Jerusalem und dass sie ungefähr 10 Tage, glaube ich, 10 Tage danach wurde der Heilige Geist ausgegossen und die erste Kirche, die erste Gemeinde entstand. Und an dem Tag kamen 3000 Menschen zum Glauben und eine Revolution, eigentlich den Plan, den Gott schon im Alten Testament vorhergesagt hat, das, was er schon längst gesagt hat, dass die Kirche kommen würde, die war plötzlich da. Und Gott benutzte einfache Menschen wie du und ich, um seine übernatürliche, große Kirche zu bauen. Ich stehe immer erstaunt, wenn ich schaue, nach was für Männer und was für Frauen Gott gebraucht hat, um seine Kirche zu bauen. Ein Petrus. Petrus, der Jesus kräht, wirst du, ehe der Herr einmal kräht, wirst du mich 3-mal verleugnet haben. Danke, Siegfried. Das ist gut, wenn Leute aufpassen, dass ich keinen Quatsch predige hier. Genau, so, ehe der Hahn kräht, wird du mich 3-mal verleugnen. Und genau so war das. Er verleugnete Jesus 3-mal. Da kam ein Dienstmädchen und hat gesagt, warst du nicht einer, der auch mit Jesus unterwegs war? Ich? Nein, nein. Und er verleugnete ihm 3-mal und er hat noch nicht mal gecheckt, was los war. Und als er das 3. Mal sein Herr und sein Erlöser verleugnete, Trauer kam über ihm. Konnte Gott so jemanden gebrauchen, um seine große Kirche zu bauen? Wir sehen, dass Gott Menschen wie Petrus gebraucht. Aber dass es wichtig war, dass nur das, was durch und aus Liebe gebaut wurde, wirklich bestehen würde. Lass uns zusammen lesen Johannes 21, 15 bis 17. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein oder irgendetwas andere hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Es ist wichtig, um zu verstehen, dass hier zwei Worte für Liebe benutzt werden. Das eine Wort ist Agape und das ist bedingungslose Liebe oder Liebe, die von Gott kommt. Die Art und Weise, wie Gott uns liebt, ist göttliche Liebe und das ist bedingungslos. Gott liebt uns so, wie wir sind. Und Jesus benutzt dieses Wort und er fragt zu Petrus, er sagt: Simon Petrus, liebst du mich mehr? Und er sagt: Agape du mich, liebst du mich mehr als alle andere oder als diese? Und Petrus antwortet: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Aber da benutzt er ein anderes Wort. Und das Wort, was hier benutzt wird, ist Phileo. Und Phileo bedeutet brüderliche Liebe, geschwisterliche Liebe. So irgendwie fragt Jesus ihm oder sagt Jesus: Liebst du mich? Hast du mich lieb mit bedingungsloser Liebe? Und Petrus kann irgendwie keine Antwort darauf geben. Er kann nicht sagen: Ja, Herr, ich liebe dich mit Agape, mit göttlicher Liebe. Er sagt: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich wie ein Bruder lieb habe. Und dann sagt Jesus: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon Petrus, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und wieder wird das Wort Agape benutzt. Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich, Phileo, lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Aber hier sagt er: Phileos du mich, hast du mich lieb wie ein Bruder? Petrus einmal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich, Phileo, lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Es ist die Begegnung oder die Vorbereitung für Petrus auf einen Auftrag, den Jesus ihm gibt. Aber ich weiß nicht, wie ihr das machen würdet. Wenn die Zeit gekommen ist, Jesus war 3 Jahre, hat er gedient und um die 33 Jahre war er hier auf Erden und seine Zeit kam zu Ende. Er wurde gekreuzigt, er ist nach 3 Tagen vom Toten auferstanden und dann kommt die Zeit, dass er diese Erde verlassen wird. Wir sind im Kalenderjahr, im Kirchenjahr, sind wir genau in dieser Zeit. Wir haben gerade Ostern gefeiert am 21. April. Und am 30. Mai ist Himmelfahrt, Christi Himmelfahrt. Und genau im, natürlich viele Jahre vorher, genau in dieser Zeit war das, dass Jesus Petrus begegnete und mit ihm sprach. Und es war eine der letzten Begegnungen, bevor Jesus gehen würde. Und Jesus hat hier Wichtiges zu besprechen. Er möchte ihm vorbereiten. Er möchte die Staffel übergeben an seine Jünger, die jetzt berufen werden, um seine große Kirche zu bauen. Was sagt man in so ein wichtiges letztes Gespräch? Jesus redet aber hier nicht über Strategien oder über, dass sie ein Team sein sollen oder dass sie wichtige Systeme anwenden sollen, um die Gemeinde zu gründen. Er redet nicht einmal über die geistliche Vorbereitung vom Gebet. So, es ist wichtig, dass ihr betet und dass ihr das Ganze vorbereitet, weil das sind die Prinzipien. Jesus redet nicht darüber, als er seine Jünger vorbereitet. Das, worüber er spricht, ist: Liebst du mich? Wie steht es mit deiner Liebe zu mir? Und deswegen habe ich diesen Satz gesagt: Nur das, was aus Liebe oder durch Liebe geboren, getan, gebaut wird, nur das wird Bestand haben. Nur das wird letztendlich bestehen bleiben. Jesus war, er wusste, dass sie, dass der Heilige Geist sie führen würde und dass sie die richtigen Strategien bekommen würden und alle anderen wichtigen Sachen, die sicherlich auch wichtig sind, aber hier geht es einfach darum, liebst du mich? Was war das Kontext, worin Jesus das hier sagte? Jesus hat seine Jünger getroffen am Strand vom Galiläa, Meer von Galiläa, oder Tiberias, aber es ist eigentlich das gleiche Meer. Und wir lesen jetzt einfach diese Bibelstelle, Johannes 21, 1 bis 14. Das steht quasi davor. Und da sehen wir den Kontext, woraus diese Worte der Liebe eigentlich herauskommen. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er zu ihnen, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werf das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Das sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus. Wer weiß, wer dieser Junge ist, der Junge, der Jesus besonders liebte? Das ist Johannes. Und es ist interessant, dass Johannes das von sich selbst schreibt, weil es ist im Johannes-Evangelium wird es geschrieben. Ich weiß nicht, wie viel Demut er sich geübt hat, aber immer wieder sagt er, es ist der Jünger, an der Jesus besonders liebte. Und genau, er war selbstbewusst. Er wollte es aber auch die Jünger, die anderen, so ein bisschen, unter die Nase reiben, so nach dem Stil. Falls ihr vergesst, der Jünger, der Jesus besonders liebte. Und das sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schnell am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit dem Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und er zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Komm her und isst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wüssten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Es ist interessant, dass bei diesen Begegnungen sie irgendwie Jesus nicht direkt erkennen. Und das ist ein bisschen komisch. Sie waren 3 Jahre mit ihm und trotzdem, jedes Mal, wenn sie Jesus begegnen, erkennen sie ihn nicht. Und es gab die Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus waren und die haben eine ganze Reise mit ihm gesprochen und haben sich mit ihm unterhalten und haben ihn trotzdem nicht erkannt. Aber auch hier ist es der Fall. Warum das so ist, kann ich nicht wirklich sagen, aber wir wissen, dass Jesus einen verherrlichten Körper hatte. So sein Körper, nachdem er gestorben war und vom Toten auferstand, war verherrlicht. Und irgendwie war die Ausstrahlung anders, weil immer nach seinem Tod erkennen die Jünger ihn nicht direkt. Ihr wisst, dass der Thomas, hat gesagt, ich muss erst die Narben in seiner Hand muss ich spüren, um wirklich wissen zu können, dass er es ist. Aber wir sehen hier, dass Simon Petrus entschieden hat, zurückzugehen zu seinem alten Beruf. Er sagt am Anfang, ich gehe wieder fischen. Ich gehe wieder das tun, was ich früher getan habe, bevor er mit Jesus unterwegs war. Und er macht das und die anderen Jünger, die folgen ihm nach. Und dann sehen wir, dass sie die ganze Nacht versuchen, Fischen zu fangen, aber sie fangen nichts. Und am nächsten Morgen wartet Jesus auf sie und er fragt sie, ob sie ein paar Fische bei sich haben zum Frühstück. Und dann sagen sie, nein, nicht einen einzigen. Und dann sagt Jesus, okay, dann werf dein Netz auf die andere Seite, zur rechten Seite. Ich weiß nicht, was sie sich da gedacht haben, aber Jesus war kein Fischer, er war ein Tischler. Und vielleicht haben sie gedacht, Schüster, bleib bei deiner Leisten. Wieso wirst du uns erzählen, wie wir fischen sollen, das ist unser Beruf, wir wissen genau, wie es ist und wir haben das schon. Aber es war schon mal passiert, dass Jesus sie den Auftrag gegeben hat, den Netze noch einmal auszuwerfen. Und ich denke, das hat sie auf den Spur gebracht, wo sie gedacht hat, aber warte mal, das ist der Herr. Der fragt, werf eure Netze noch einmal raus und dann machen sie das und dann passiert das Wunder. Das Netz ist voller Fische und das ist der Kontext, woraus diese Geschichte hervorkommt. Um ein Leben zu führen, wo wir aus Liebe bauen, lautet die erste Frage, wie hat Liebe dich verändert? Wie hat Liebe dich verändert? Denn wir sehen, dass Petrus Jesus dreimal schon begegnet hatte, aber trotzdem wieder zurückgeht zu seinem alten Beruf. Trotzdem wieder zurückgeht zu das Alte, was er vorher getan hat. Er hat sich entschieden, zurückzugehen zum alten Leben, bevor er Jesus kannte. Und ich kann auch verstehen, dass sie, nachdem Jesus gekreuzigt wurde und sie nicht mehr wussten, was wird jetzt passieren, dass sie dann, weil dann sind sie auch weggegangen und gingen zurück und haben ihre Netze wieder aufgenommen. Aber jetzt kommt der auferstandene Jesus. Er erscheint einmal. Das bedeutet, der Plan geht weiter. Da wird etwas passieren. Zweimal und sogar dreimal. Aber nach dem zweiten Mal gehen sie trotzdem wieder zurück. Wie hat Liebe dein Leben und deine Perspektive verändert? Tust du noch immer die Sachen, die du getan hast, bevor du Jesus kennengelernt hast? Wie steht es, bist du wieder zurückgegangen zu alten Gewohnheiten oder alte Systeme deines alten Lebens? Du hast Jesus getroffen, du hast ihm begegnet, du bist ihm begegnet, aber kann es sein, dass der auferstandene Herr dein Leben berührt hat und dass du trotzdem unverändert bleibst? Wie sehr hat Liebe dich verändert? Jesus, er unterbricht sie quasi auf diesem Weg zurück ins alte Leben und er begegnet sie. Und als sie nichts fangen, ich glaube, Gott hat das zugelassen. Gott hat es zugelassen, dass sie lernen sollten, ich kann zurückgehen und ich kann das tun, was ich immer getan habe, aber ohne Jesus bleibt mein Leben leer. Ohne Jesus bleibt unser Leben leer. Und wir können versuchen, das mit alles zu füllen, aber nur Jesus kann diese Leere, die wir in uns haben, füllen. Und so möchte ich nochmal sagen, wie hat Liebe dein Leben verändert. Hast du Jesus begegnet und hast gesagt, das ist toll und schön, aber ich mache doch alles wieder, so wie ich das früher gemacht habe? Und bleib bei diesen alten Gewohnheiten, bei diesen alten Sachen vom alten Leben. Aber dann sagt Jesus, werf das Netz auf die andere Seite, auf den rechten Seite. Und dann tun sie das. Und dann passiert das Wunder und sie fangen viele Fische. Sie fangen viele Fische und nur ein Leben in der Liebesbeziehung zu Jesus gibt die Erfüllung, die wir brauchen im Leben. Nur ein Leben in der Liebesbeziehung zu Jesus gibt die Erfüllung, die wir brauchen. Wo wir auf seine Stimme hören und wo wir ihm nachfolgen. Und dann kommt Jesus, kommen sie ans Land und Jesus wartet schon. Und als ich das erst gelesen habe, habe ich gedacht, habe ich gut gelesen? Denn Jesus wartete und da war ein Kohlenfeuer und da brieten Fische drauf. Er hatte Fische gebraten und da war Brot. Alles, was sie eigentlich brauchten, war schon da. Jesus hat sie gefragt, er hat ein Wunder getan und er sagt, können wir ein paar Fische haben, könnt ihr ein paar Fische mitnehmen? Aber eigentlich hatte er schon alles vorgesorgt. Gott hat vorgesorgt für alles, was sie brauchten. Jesus brauchte eigentlich die Fische der Jünger gar nicht, aber er wollte sie teilhaben lassen an das Wunder, das er hier am Tun war. Er wollte, dass sie ein Teil sind von das, was kommt. Und die wichtige Frage würde gestellt werden, aber er hat entschieden, dass nicht nur er ein Wunder tut und dann kommen die und dann genießen sie das Wunder. Nein, er sagt, ich habe ein Wunder getan, ich habe alles versorgt. Ich habe nicht nur diese Fische hier versorgt, die hier am Braten sind. Ich habe auch für die Fische, die ihr gefangen habt. Also vorher hatten sie nichts und jetzt hatten sie 153 Fische. Und jetzt bringt ein paar von diesen Fischen und lass es ein Teil werden von das, was ich hier tue. Wenn Gott uns gebraucht in seinem Reich, kann er das sicherlich ohne uns tun. Aber irgendwie hat Gott erwählt, um uns mit einzubeziehen in das, was er tut. Er nimmt uns mit und er sagt, ich habe dir Gaben gegeben, ich habe dir Talente gegeben und ich habe dich auch Finanzen gegeben und ich möchte, dass ihr ein Teil seid oder mit teilhabt an das Wunder, das hier am Geschehen ist. Und auch das Wunder, das hier in Castellón am Geschehen ist. Gott konnte alles vorgesorgt haben, aber er möchte uns gebrauchen. Er möchte, dass wir, seine Gemeinde, Menschen, die Jesus Christus aufgenommen haben, dass wir gemeinsam hier Reich Gottes bauen. Und oft verstehen wir nicht, wieso unsere Netze voll sind. Es ist Gottes Versorgung, dass unsere Netze voll sind. Jesus fordert sie auf. Er sagt, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gefangen habt. Bring ein paar von diesen Fischen, die ihr gefangen habt. Und man konnte fragen, warum will Jesus diese Fische haben? Warum will Jesus meine Fische haben? Er hat doch selbst seine Fische. Er hat doch selbst das, was er braucht. Und manchmal reagieren wir, wieso soll ich Gott etwas abgeben, wofür ich schwer gearbeitet habe? Die ganze Nacht waren wir beschäftigt, da war nichts. Und dann kamen die vielen Fische und dann mussten wir, das Netz war so schwer und ich musste es mit aller Kraft und Macht musste ich aufpassen, dass das Netz nicht zerreißt. Und dann haben wir es genommen und jetzt will er von das, was ich hatte, will er etwas abhaben. Und wir vergessen, dass die 153 Fische eigentlich da sind wegen dem Wunder, das Gott getan hat in erster Linie. Das, was Gott hier tut, ist größer als nur wir. Er möchte uns gebrauchen in das, was er am Tun ist. Und in seiner Weisheit hat er erwählt, nicht es selbst zu tun oder nicht alleine zu tun, aber uns mit einzubeziehen. Er möchte unsere Gaben benutzen, er möchte unsere Ressourcen benutzen, um das hier aufzubauen. Es ist immer schön, wenn ich sehe, wie Menschen in ihren Dienst hineinkommen in der Gemeinde und merken, hey, das ist das, was Gott mir gegeben hat. Und sie können mit das, was sie haben, können sie zum Segen sein. Jesus zwingt niemand, etwas von dem abzugeben, was er uns anvertraut hat, das, was wir verwalten. Aber wenn wir ein Teil des Wundes sein möchten, sollen wir auf seine Anfrage reagieren. Bringe von das, was du hast. Bringe von das, was du hast. Wir werden nur geben und Partner werden von das, was Gott tut, wenn Liebe erst in unsere Herzen uns verändert hat. Wie sehr hat Liebe dich verändert? Und dann sehen wir in Vers 15, sagt Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein oder irgendetwas andere hier? Und es ist interessant, dass er einen Namen benutzt, den er normalerweise nie benutzte. Denn in Johannes 1, Vers 42 hat Jesus den Namen Petrus geändert. Jesus sagte Petrus, Barjona oder Sohn des Johannes, von jetzt an wirst du Simon Kephas heißen. Und Kephas ist ein Felsen, ein kleiner Stein. Und er sagt, von jetzt an wirst du Kephas heißen. Aber hier redet Jesus, spricht ihm nicht an mit seinem neuen Namen, er spricht ihm an mit seinem alten Namen. Er sagt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich wirklich? Simon, Sohn des, warum tut Jesus das? Jesus tut das, glaube ich, weil er Simon versucht zu zeigen, du bist den Weg zurückgegangen ins alte Leben und jetzt lebst du nach deinem alten Name, nach deinem alten Verhalten, nach das Alte, was früher da war. Er sagt eigentlich, liebst du das Leben, woraus ich dich berufen habe, mehr als das Leben, wozu ich dich berufen habe? Lebst du nach der alten Identität oder lebst du nach der neuen Identität, wozu Jesus dich berufen hat? Und wenn wir noch nach das Alte leben, die Bibel sagt, wir haben alle einen neuen Namen haben wir bekommen. Wir sind neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei, das Neue ist geworden. Aber so viele Christen, die leben noch nach dem Muster oder dem Verhalten vom Früher, nach das Alte. Und die Frage ist, leben wir noch nach das Alte oder leben wir nach das Neue, was Gott für uns hat? Wie hat die Liebe dich verändert? Und die erste Frage ist, wie hat Liebe dich verändert? Aber die zweite Frage, die wir hier stellen wollen, ist, wie hat Liebe die Welt um dich herum verändert? Denn Liebe verändert uns, aber auch die Welt um uns herum wird verändert. Und in dem Gespräch von Jesus mit Petrus sehen wir das ganz, ganz deutlich. Wir sehen, dass Jesus, das Gespräch hat einen bestimmten Rhythmus. Liebst du mich? Ja, ich liebe dich, weide meine Schafe. Liebst du mich? Ja, ich liebe dich, hüte meine Schafe oder sorge für meine Schafe oder für meine Lämmer. Liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, weide meine Schafe. Es ist immer in drei Takt. Jesus stellt eine Frage, Petrus beantwortet die Frage und dann gibt Jesus einen Auftrag. Habt ihr gesehen, dass der Rhythmus nicht ist, liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Das würde irgendwie komisch sein, wenn zwei Männer da stehen und Jesus sagt, Petrus, liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Liebst du mich wirklich? Ja, ich liebe dich wirklich. Liebst du mich wirklich, wirklich, wirklich? Ja, ich liebe dich wirklich, wirklich, wirklich. Es ist nicht ein zweier Takt, es ist ein dritter Takt. Der Rhythmus ist anders, aber sehr oft ist, wenn es um unsere Beziehung zu Gott geht, machen wir das nur in diesem Zweiertakt. Ja, Herr, ich liebe dich und Herr, und du liebst mich und das ist so schön und alles andere kann uns gestohlen bleiben. Es ist so schön, wenn wir in diese Beziehung, es gibt Menschen, die gehen nicht in die Kirche oder die gehen nicht zum Gottesdienst, weil sie sagen, ich brauche keine Kirche, ich brauche keine Menschen, ich brauche Jesus und Jesus alleine. Es ist Jesus und ich und wir sind das perfekte Team und das ist alles, was ich brauche. Und das klingt gut, aber das ist nicht der Plan, den Gott für uns hat. Denn wenn wirklich die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen wird, wenn Liebe uns wirklich verändert hat, dann werden wir nicht anders können, als die Liebe weiterzugeben. Als die Liebe weiterzutragen an eine verlorene Welt, die es braucht, an andere, die es brauchen. Es wird nie zufriedenstellend sein, um nur in diese Beziehung zu bleiben, ohne rauszugehen. Jesus sagt zu Petrus, liebst du mich? Er antwortet, ja, ich liebe dich. Und dann kommt ein Auftrag. Hüte meine Schafe, weide meine Lämmer, sorge für meine Schafe. Wir sollen die Menschen, Jesus ist gekommen, um die verlorenen Schafe Israels zu suchen und sie zu retten. Und unsere Aufgabe ist, nachdem wir die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen haben, nachdem wir, und wenn du hier bist und du hast die Liebe Gottes noch nicht in deinen Herzen ausgegossen, das ist das Erste, was du machen sollst. Du sollst zu Jesus gehen, dass er dich deine Schuld und deine Sünde vergibt. Und wenn du vergeben worden bist, dann wird die Liebe Gottes in deinem Herzen sein. Und wenn Jesus dir die Frage stellt, wirst du vollem Herzen sagen können, ja, Herr, ich liebe dich. Ja, Herr, ich liebe dich. Und daraus kommt einfach diesen Auftrag, den Gott uns gibt. Weide meine Schafe. Wenn wir Jesus begegnen und reagieren auf seine Liebe, wird direkt ein Aussenden stattfinden und ein Hinausgehen stattfinden, um alle Menschen zu Jünger zu machen. Wenn wir als Christen nicht mehr berührt werden von der Not, die um uns herum ist, dann ist die Frage, wie sehr hat Liebe dich verändert? Wenn das alles uns kalt bleibt, wenn es nur ist, ja, Gott und meine Beziehung zu Gott. Aber wie steht es mit der verlorenen Welt, die erreicht werden muss? Wie steht es mit der Not, die begegnet werden muss? Und Jesus bereitet seine Jünger hier vor, um die Gemeinde zu gründen, um die Gemeinde, die letztendlich kommen sollte, zu gründen. Und er sagt, nur das, was aus Liebe gebaut wird, nur das, was auf die Grundlage, auf dieses feste Fundament der Liebe zu Gott gebaut wird, wird Bestand haben. Und wenn das da ist, dann wird wirklich das, was wir bauen, gelingen. Ich möchte zu Ende kommen. Und mein letzter Gedanke hier ist, so wie diese Predigtreihe jetzt heißt, das hier ist größer als wir. Wir sehen, dass Jesus eine ganz einfache Sache anspricht. Liebst du mich? Aber das Gespräch ging um viel und viel und viel mehr. Es ging nicht nur um die Liebesbeziehung. Es ging darum, um das, was daraus entstehen würde. Und wir wissen das. Wir wissen das Größere, das entstand. Weißt du, in diesem gleichen ein Kapitel, in dem gleichen Satz ein bisschen weiter, das haben wir jetzt nicht gelesen wegen der Zeit, aber sagt Jesus zu Petrus, dass er bereitet ihm vor auf die Art und Weise, wie er sterben wird. Und dann denken wir, was? Also so, er redet erst über, liebst du mich, dann hüte meine Schafe und so weiter. Also er redet über Liebe, Liebe, Liebe und dann über Tod. So wirst du letztendlich sterben für mich. Der Auftrag war groß. Und aus diesen 12 Jüngern, die sind hingegangen. Am Pfingsttag wurden sie erfüllt vom Heiligen Geist. Und dann stand dieser Petrus auf. Der Petrus, der Jesus verleugnet hatte. Wo wir sagen würden, wir können nichts mehr mit ihm anfangen. Aber diese 3 Malen, dass Jesus ihm ansprach, war eine Art Wiederherstellung für Petrus. Er hat ihm 3-mal verleugnet. Jesus fragt ihn 3-mal, liebst du mich? Und etwas passiert mit diesem Petrus. Nachdem er erfüllt wird vom Heiligen Geist, steht er auf mit den anderen 12 und dann predigt er das Evangelium. Und er sagt, komm zu Jesus, du brauchst Jesus, der auferstandene Herr lebt. Ihr habt ihn gekreuzigt, aber er ist vom Toten auferstanden. Seine Pläne waren ganz anders als eure Pläne. Aber kommt jetzt zur Umkehr. Kehrt euch, wendet euch weg von euren falschen Wegen und kommt zu diesem Jesus. Und an dem Tag kommen 3000 Leute zum Glauben. Das hier ist größer als wir. Manchmal denken wir, den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, oder die Frage, die er stellt, ist so eine simple, so eine kleine Frage. Es hat nur mit mir zu tun. Nein, es hat nicht nur mit uns zu tun. Das hier ist größer als wir. Ich sehe, was Gott hier in der Gemeinde tun wird. Ich sehe, was Gott durch dich und durch mich tun wird. Und ich kann euch sagen, alle Vorstellungen, die wir gemacht haben, sind noch zu klein für das, was Gott tun wird. Wisst ihr, in Apostelgeschichte 17, Vers 6, da steht irgendwann, nachdem die Jünger hinausgegangen sind, die 3000 sind zum Glauben gekommen, dann später kamen 5000 zum Glauben, dann wurde die Gemeinde zerstreut, es gab auch Verfolgung, es gab schwere Zeiten, aber sie gingen durch die Verfolgung, kamen sie in den Orten hinein, wo Gott sie haben wollte. Gott hat gesagt, fang in Jerusalem an und dann in Judäa und dann nach Samaria und bis ans Ende der Welt. Aber die hatten sie sind in Jerusalem geblieben, dann kam Verfolgung und dann wurden sie ausgestreut in Judäa und nach Samaria und nach Antiochien und letztendlich bis zum Ende der Welt. Und in Apostelgeschichte 17, das Buch Apostelgeschichte ab 1 bis 17, im 17. Kapitel ist das Evangelium so verbreitet, dass folgendes steht, die Leute, die in der ganzen Welt für Aufruhr sorgen, sind jetzt auch hierher gekommen. Die Leute, die ganze damalige Welt wurde verändert durch das Evangelium von Jesus Christus. Und es fing an mit einer einfachen Frage. Liebst du mich? Und wenn wir auf diese Frage antworten, dann sagt Gott, dann habe ich einen Auftrag für dich. Denn diese Liebe ist nicht nur, dass du es mit mir genießt, aber alle sollen davon hören. Alle sollen davon hören. Ich glaube, Gott wird Menschen aus dieser Kirche, aus dieser Gemeinde in die Nationen schicken. Ich glaube, dass wir ein Segen sein werden für Deutschland, dass neue Gemeinden gegründet werden aus der Oase. Gott hat prophetisch darüber gesprochen. Wir wissen das. Und wir haben bis jetzt noch nicht viel gesehen. Aber diese Sachen werden passieren. Ich glaube, dass Gott den Reiselust der Deutschen benutzen wird, um das Evangelium an die ganze Welt zu predigen. Er hat es in der Vergangenheit getan. Wisst ihr, Martin Luther, durch seine Offenbarung ist das ganze Christsein hat sich verändert. Und es ist anders, als wie es vorher war. Durch Deutsche. Und natürlich wird Gott nicht nur die Deutsche gebrauchen. Aber Gott will hier etwas tun, ihr Lieben. Gott will etwas tun. Und ich bete, dass der Leidenschaft von die Herrnhuter zurückkommt, dass der Leidenschaft für Jesus in unserer Kirche so stark sein wird, dass wir wie Petrus sagen werden, Herr, ich liebe dich und ich werde deine Schafe hüten und ich werde dorthin gehen, wo du mich hinsendest. Und auch wenn es bedeutet, dass ich bis zum Ende der Welt gehen muss, aber ich werde den Auftrag, den Gott für uns hat, erfüllen. Das hier ist größer als wir. Ich möchte ein Gebet sprechen für alle, die noch nicht sicher sind, ob sie diese Liebe Jesu in ihrem Herzen haben. Wenn du heute da bist, dann möchte ich ein einfaches Gebet sprechen heute. Meistens dann beten wir ein längeres Gebet. Aber ich möchte, dass wir heute ein einfaches Gebet sprechen. Und dieses Gebet lautet, Jesus, ich gebe dir mein Leben hin. Jesus, ich gebe dir mein Leben hin. Lass uns zusammen aufstehen. Und wenn du da bist und das spricht dich an, dann lass uns das zusammen beten. Jesus, ich gebe dir mein Leben hin. Lass uns das zusammen beten. Jesus, ich gebe dir mein Leben hin. Jesus, ich gebe dir mein Leben hin. Ich kann es nicht für euch meinen. Ihr müsst es meinen. Ihr müsst wirklich ernst meinen, wenn ihr dieses Gebet spricht. Aber wenn ihr es ernst meint, dann wird Gott kommen. Und euer Leben wird sich von Grund auf verändern. Jesus, ich gebe dir mein Leben hin. Jesus, ich gebe dir mein Leben hin. Wenn du das gebetet hast, wir werden nach dem Gottesdienst haben wir ein Team von Menschen, die mit euch und für euch beten wollen. Komm nach vorne und lass mit dich beten. Halleluja.